Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das ist so schön, wenn man in so viele Gesichter schaut. Das kann einem schon mal den Atem nehmen. Ich freue mich über die Einladung, heute Morgen hier predigen zu dürfen. Sie haben es eben schon gehört. Wir sind schon ein ganzes Wochenende hier mit einer Gruppe und beschäftigen uns mit den jüdischen Festen. Die Feste im jüdischen Kalender einmal quer durch das Jahr. Warum machen wir das? Aus zwei Gründen. Das eine, weil es gut ist für uns als Christen, wenn wir den Glauben und das Leben unserer jüdischen Mitmenschen besser verstehen und kennenlernen. Es gibt ja eine lange Geschichte der Feindschaft zwischen Christen und Juden, die bis in die ersten Jahrhunderte zurückreicht. Eine Geschichte, in der Christen oft Juden verfolgt haben, umgebracht haben, versucht haben, Juden zu vernichten. Und gerade in unseren Tagen erleben wir wieder ein neues Aufflammen der Judenfeindschaft in Deutschland, auch auf unseren Straßen, Demonstrationen, in denen Tod den Juden gerufen wird. Und in so einer Zeit ist es gut, dass wir als Christen einen Gegenakzent setzen und sagen, wir wollen Juden besser kennenlernen, wir möchten sie besser verstehen lernen, wir möchten uns um Freundschaft, gute Nachbarschaft bemühen. Und dazu kann so etwas beitragen, wenn wir mal fragen, was glaubt ihr da eigentlich? Und der Kalender ist ein wunderbarer Zugang zum Glauben. Samson Raphael Hirsch, einer der größten jüdischen Rabbiner im 19. Jahrhundert in Deutschland, hat einmal gesagt, der Katechismus der Juden ist ihr Kalender. Also was ist ein Katechismus? Das ist eigentlich so ein kleines Büchlein, in dem alle wichtigen Glaubensaussagen zusammengetragen sind. Und Rabbi Hirsch hat gesagt, wir haben so ein Büchlein nicht, aber wir haben einen Kalender. Schaut euch unseren Kalender an und dann versteht ihr besser, was wir glauben. Und tatsächlich ist es so, wenn wir einmal durch das Jahr durchgehen im jüdischen Kalender, haben wir alle großen Themen von der Schöpfung der Welt am ersten Tag des Jahres, am Neujahrstag, über die Erschaffung des Lebens, das Paradies, die Freude am Leben, über die ich gleich noch spreche, über die Dunkelheiten, die Krisen des Lebens, die Befreiung, wo Gott uns herausführt aus Gefangenschaften und uns frei machen möchte. Wir haben die Gebote Gottes, die uns den Weg zum Leben weisen, und wir haben die großen Feste der Vergebung Gottes, wo es darum geht, wie Gott mit unserer Schuld umgeht und wie er ein Gott der Gnade und Vergebung ist. Das ist das jüdische Jahr und es ist gut, es kennenzulernen. Der zweite Grund ist aber der, dass wir als Christen Jesus von Nazareth folgen. Und Jesus von Nazareth war ein Jude, der nach diesem Kalender gelebt hat. Und immer wieder in den Evangelien, den Lebensbeschreibungen Jesu, lesen wir davon, dass an bestimmten Festen etwas Bestimmtes passiert ist. Zum Beispiel, Jesus stirbt an einem jüdischen Pessachfest, Passafest. Und das hat eine Bedeutung. Wir haben es gerade gehört in der Schriftlesung, Jesus tritt auf am jüdischen Laubhüttenfest und lädt ein, vom Wasser des Lebens zu trinken. Auch da bringt das jüdische Fest die Bedeutung mit für die Worte von Jesus. Und deswegen lohnt sich das, diesen Kalender genauer anzuschauen, weil er sozusagen die verborgene Grundlage liefert für vieles, was wir als Christen glauben. Wir haben uns gestern und vorgestern schon einige dieser Feste angeschaut und eins haben wir uns für heute Morgen aufgespart für die große Runde, nämlich das jüdische Laubhüttenfest, das Sukkotfest, wie es auf Hebräisch heißt. Das Fest liegt eigentlich im Herbst des Jahres und dauert eine Woche lang. Und ich möchte versuchen, uns mit hineinzunehmen. Eigentlich geht das gar nicht, ohne dass man rausgeht und draußen Zweige und Äste vom Baum pflückt und Laubhütten baut und darin wohnt und eine Woche lang draußen kampiert. Aber gut, wir versuchen das in der Kürze einer Predigt. Was ist das Laubhüttenfest? Es gibt drei wichtige Gedanken, die ich mitgebracht habe. Der erste ist, das Laubhüttenfest ist ein Fest des Dankes und der Freude am Leben. Wenn wir in die Bibel gucken, ist das Laubhüttenfest erstmal so etwas wie unser Erntedankfest, eben nur eine Woche lang. Man wohnt in den Weinbergen und in den Weizenfeldern und in den Olivenhainen eine Woche lang und dankt Gott für die Freude der Ernte. Ich lese mal die Anweisungen, die wir in der Bibel finden. Am 15. Tag des 7. Monats, wenn ihr die Früchte des Landes einbringt, sollt ihr ein Fest des Herrn halten, 7 Tage lang. Am 1. Tag ist Ruhetag und am 8. Tag ist auch Ruhetag. Und ihr sollt am 1. Tag Früchte nehmen von schönen Bäumen, außerdem Palmwedel und Zweige von Laubbäumen und von Bachweiden und 7 Tage fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott. 7 Tage fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott. Und ihr sollt das Fest dem Herrn halten, jährlich 7 Tage lang. Das soll eine ewige Ordnung sein bei euren Nachkommen, dass sie so im 7. Monat feiern. Also hier haben wir schon viele Einzelheiten gesehen. Ich fange mal an mit den Zweigen und den Bäumen. 4 verschiedene Baumarten werden erwähnt. Die erste, schöne Bäume. Wir wissen nicht genau, was das ist. Es gibt Vermutungen. Schöne Bäume. Außerdem Dattelpalmen, Myrten und Bachzweigen. Und tatsächlich ist es so, wenn man das heutzutage zum Beispiel mal in der jüdischen Synagoge zu Besuch ist in dieser Festzeit und dort mal an einem Gottesdienst teilnimmt oder in Israel vielleicht irgendwo auf der Straße in dieser Zeit unterwegs ist, dann sieht man viele Leute mit einem Strauß von Zweigen in der Hand aus diesen 4 Bäumen. Die werden zu einem Feststrauß zusammengebunden und dann geht man damit in den Gottesdienst und während man betet, schwenkt man die Palmzweige über dem Kopf und betet dazu. Und am letzten Tag des Festes gibt es das sogenannte große Hosianna. Da bringen alle ihre Palmwedel mit und dann werden die Palmwedel geschwingt und alle rufen laut Hosianna, Hosianna, Hosianna. Und jetzt merken wir schon, wie an manchen Stellen diese Feste auch in unserem Glauben vorkommen und in unseren Jesusgeschichten. Es gibt diese Geschichte vom Einzug Jesu nach Jerusalem, wo die Menschen an den Straßenrändern stehen und Palmzweige schwenken und Hosianna rufen. Wir feiern das am Palmsonntag, eine Woche vor Ostern. Das ist etwas, was wir aus dem jüdischen Kalender übernommen haben. Die Freude an dieser Stelle, die Freude über die Ankunft Jesu, da kommen wir gleich noch zu. Aber insgesamt schwenkt man diese Zweige als Ausdruck der Freude über die Gabe des Lebens. Über die Gabe der Früchte, über die Gabe der Ernte. Und es ist so etwas wie eine Erinnerung an das Paradies am Anfang, an den Garten Eden. Manche sagen, dieser schöne Baum, von dem man die Früchte nehmen soll, das ist der gleiche Baum wie der Baum des Lebens im Paradies. Also wir freuen uns über das Leben, schauen zurück auf das Paradies. Aber dann gibt es noch einen zweiten Aspekt. Die Anweisungen gehen noch weiter. 7 Tage lang sollt ihr in Laubhütten wohnen. Wer einheimisch ist in Israel, soll in Laubhütten wohnen, damit eure Nachkommen wissen, wie ich die Israeliten habe in Hütten wohnen lassen, als ich sie aus Ägypten herausgeführt habe. Ich bin der Herr, euer Gott. Also, man soll nicht nur die Zweige bündeln und schwenken, sondern man soll 7 Tage in einer selbstgebauten Hütte aus Zweigen wohnen, einer sogenannten Laubhütte. Und warum? Weil man sich erinnert an die Wanderung durch die Wüste als Gottes Volk. Warum macht man das? Weil man sich klar werden soll, dass auch wenn es uns jetzt gut geht und wir uns am Leben freuen und wir die Ernte genießen und auch den Regen genießen, sollen wir uns klar machen, das ist alles ganz und gar nicht selbstverständlich. Die Erinnerung an die Zeit der Wüstenwanderung macht das deutlich. Und sie zeigt aber zugleich, wir dürfen das Leben feiern, uns am Leben freuen und gleichzeitig sollen wir uns erinnern, dass wir nicht an diesem irdischen Besitz kleben sollen, dass wir nicht an unserem hiesigen Leben hängen sollen. Denn, und daran erinnert die Wüstenwanderung, alles, was wir haben in diesem Leben, ist nur vorübergehend. Es ist vergänglich. Es ist für eine begrenzte Zeit. Es erinnert uns daran, dass wir in diesem Leben eben nur unterwegs sind, wie Pilger auf dem Weg, wie Wanderer durch die Wüste. Und das heißt einmal in der Bibel, unsere eigentliche Heimat ist gar nicht hier, sondern die ist im Himmel. Oder beim Volk Israel, unsere eigentliche Heimat ist nicht in der Wüste, sondern im gelobten Land. Und so wird das Laubhüttenfest nicht nur ein Fest, bei dem wir an den Anfang zurückdenken, ans Paradies, sondern gleichzeitig ein Fest, wo wir ganz ans Ende denken. Nämlich auf die kommende Welt, unser himmlisches Zuhause, das gelobte Land, zu dem wir unterwegs sind. Also ein Fest, das den großen Bogen spannt von der Schöpfung bis zur Vollendung der Welt. Ja, das Leben ist schön. Ja, wir sollen uns daran freuen. Wir sollen feiern. Wir sollen 7 Tage lang fröhlich sein. Manchmal denke ich mir, ich würde gerne in diesem Kalender leben, weil in unserem christlichen Kalender gibt es keine 7 Tage, wo man fröhlich sein muss. Wir haben einzelne Feiertage, das ist schön. Also tatsächlich baut heute jede jüdische Familie in ihrem Garten oder manchmal sogar auf dem Dach oder auf dem Balkon eine Laubhütte, in der man diese 7 Tage leben kann. Es gibt da bestimmte Vorschriften, wie die gebaut sein muss. Das Dach muss durchlässig sein, so wie hier auch, damit man den Himmel sehen kann und immer sich klar sein muss, wir leben auf dieser Erde, aber wir sind verbunden mit dem Himmel. Und in Jerusalem zum Beispiel ist es so, da gibt es so große Hochhaussiedlungen mit so Plattenbauten, wo dann Balkonzeilen davor sind. Und es ist lustig zu sehen, wie dann auf all den Balkons vor den Wohnungen überall kleine Laubhütten stehen. Also man feiert dieses Laubhüttenfest. Freude am Leben und die Vergänglichkeit des Lebens. Man liest auch ein Buch der Bibel in dieser Woche, nämlich das Buch des Predigers Salomo. Ausgerechnet. Der Prediger Salomo ist bekannt dafür, dass er immer sagt, alles im Leben ist vergänglich. Es ist alles nicht von Dauer. Es ist alles umsonst. Ja, obwohl, und Salomo war ja der größte König seiner Zeit, er hatte allen Reichtum der Welt, alle Weisheit der Welt. Und er schreibt in seinem Buch des Predigers Salomo, schreibt er, ich hatte alles, was man sich erträumen kann. Und trotzdem ist all dieser Reichtum wie Sand im Vergleich zu dem Schatz, Gott zu kennen. Also, das war das Zweite, also ein Fest der Dankbarkeit und der Freude am Leben, eine Erinnerung an die Vergänglichkeit. Und jetzt kommt noch das Dritte. Das Laubhüttenfest ist ein Fest der freudigen Erwartung des Messias. Der freudigen Erwartung des Messias. Man schaut in die Zukunft und man hat nicht nur den Ausblick auf die kommende Welt, sondern auch die Erwartung des Messias, der die messianische Zeit bringt, wenn er kommt. Ich habe eben erzählt vom großen Hoshiana Rabba, von dem großen Hosianna. Und dieser Ruf Hosianna kommt ja aus der Bibel, aus Psalm 118, wo das Volk Israel betet, Hosianna, das ist Hebräisch für O Herr, hilf. O Herr, lass wohl gelingen, so übersetzt es Luther. O Herr, hilf. Es ist ein Ruf, Herr, komm in diese Welt, errette uns, erlöse uns. Es ist ein Ruf nach dem Messias. Und deswegen kommen die Leute, als Jesus nach Jerusalem kommt, bringen sie alle ihre Palmzweige und rufen Hosianna, obwohl es eigentlich ein ganz anderes Fest war. Das muss eigenartig gewesen sein. Es war ja das Passafest und die Leute kommen mit den Palmzweigen. Das ist ein bisschen so, wie wenn man bei uns mitten am Osterfest einen Weihnachtsbaum aufstellen würde. Und alle sagen, das ist doch das falsche Fest. Aber die Leute sagen, nein, jetzt ist diese Zeit da, wo der Messias kommt. Hosianna. Und sie freuen sich auf die Ankunft Jesu. Und dann kommen wir jetzt auch zu diesem Text, den wir eben gelesen haben, als Jesus nach Jerusalem kommt, zum Laubhüttenfest. In Johannes 7 heißt es, es war das Laubhüttenfest der Juden. Und seine Brüder sprachen zu ihm, mach dich auf und geh nach Judäa, damit alle Menschen sehen, wer du bist. Warum? Warum gerade am Laubhüttenfest? Ja, Klar, weil es das Fest ist, an dem man den Messias erwartet. Also sagen die Brüder zu Jesus, du musst dahin gehen. Da werden dich alle als Messias empfangen. Kein besserer Zeitpunkt. Aber Jesus sagt, wartet mal ab, meine Zeit ist noch nicht da. Und dann lässt er seine Brüder schon mal gehen und bleibt noch zu Hause. Und geht dann aber doch etwas später hinterher. Und dann heißt es in Vers 37, das, was wir eben gehört haben, am letzten Tag, am höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Geist war noch nicht gegeben, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Was meint Jesus damit? Kommt her und trinkt bei mir. Ströme lebendigen Wassers. Es passt zu einem Fest, wo man die Freude am Leben feiert, die Ernte, den Regen und all das. Aber um es zu verstehen, müssen wir noch ein bisschen eintauchen in die Welt der jüdischen Feste. Und zwar gab es zur Zeit Jesu im Tempel von Jerusalem in diesem Laubhüttenfest am letzten Tag eine besondere Zeremonie. Sie hieß die Freudenzeremonie im Haus des Wasserschöpfens. Und das muss ein riesiges Fest gewesen sein. Eins der großartigen Feste, die das Judentum kannte. Es gibt einen bekannten rabbinischen Ausspruch, der lautet, wer dieses Fest der Freude im Haus des Wasserschöpfens noch nicht erlebt hat, der hat noch nie in seinem Leben echte Freude erlebt. Also, was geschah bei dieser Zeremonie? Jerusalem ist ja gebaut auf einem Berg, aber man braucht ja Wasser zum Leben. Und deswegen gibt es am Fuß des Berges, wo Jerusalem drauf gebaut ist, gibt es eine Quelle, von der alle, die in Jerusalem leben, trinken und ihr Wasser beziehen. Die sogenannte Gihon-Quelle. Die gibt es heute immer noch. Wenn man Jerusalem besucht, kann man da runterklettern, den Berg, und dann kommt man zu dieser Gihon-Quelle. Das ist sehr spannend. Da gibt es so einen Wassertunnel, den hat ein israelitischer König unterirdisch gebuddelt, 800 Meter lang. Und da kann man durchlaufen durch so einen unterirdischen Tunnel, durch den Felsen, wo das Wasser immer noch durchfließt. Ist immer sehr spannend, wenn man das macht. Das war diese Wasserquelle Gihon. Und jetzt taucht der Name Gihon in der Bibel auch schon auf. Und zwar ist es einer der Flüsse, die durch das Paradies fließt. Mit anderen Worten, wenn man dahin geht zu dieser Quelle, ist es wie, als ob man wieder zurückgeht zum Paradies und an der Quelle des Lebens ankommt. So, also diese Wasser sind ein Symbol für das Leben, was Gott in die Welt gegeben hat. Nicht nur Jerusalem, sondern eigentlich der ganzen Welt und jedem von uns. Von diesem Wasser leben wir alle. Und jetzt heißt es eben an diesem Fest, in den rabbinischen Schriften heißt es, am letzten Tag des Festes stiegen die Priester im Tempel herab aus dem Vorhof der Priester in den Vorhof der Frauen. Dort waren auf großen Säulen 4 goldene Becken für Öl aufgestellt, die als Leuchter dienten. Die Kinder der Priester kamen mit großen Krügen, die 30 Liter Öl enthielten, und kletterten auf Leitern bis zur Spitze der Säulen. Sie füllten die Ölbecken der Leuchter mit Öl, und als sie angezündet wurden, leuchteten sie so hell, dass es in ganz Jerusalem keine Straße und keinen Hof gab, der nicht im Licht dieser Leuchter erstrahlte. Man muss so ein bisschen sich das innerlich vorstellen. Also erstmal wird ganz Jerusalem festlich erleuchtet. Und dann ein Rabbi beschreibt, während dieses Festtags haben wir den gesamten Tag kein Auge zugemacht. Er begann mit dem Frühgebet vor Sonnenaufgang. Von dort aus ging es direkt mit einer Prozession in die Synagoge zum Morgengebet. Dann gleich weiter in den Tempel, um dort das Opfer darzubringen. Dann wieder zurück in die Synagoge für weitere Gebete. Und dann in das Lehrhaus, um die Tora zu studieren. Und dann ging es zu den Feierlichkeiten des Wasserschöpfens. Also große Prozession von Ort zu Ort, so ein Stationenlauf. Und das ging nicht still ab, sondern das ging mit Musik und Tanz und sogar jonglierenden Rabbis vor sich. Ich lese das mal vor. Also, die frommen Lehrer und die Männer der Tat tanzten vor der Prozession her. Sie hatten Fackeln in der Hand, die sie schwenkten, und sie leiteten die Lieder und Gebete der Gemeinde an. Hinter ihnen folgten die Leviten mit Musikinstrumenten. Sie spielten auf Leiern, Harfen, Zimbeln, Trompeten und anderen unzähligen Instrumenten. Dann blieben sie auf den Stufen des Tempels stehen und sangen die Psalmen des Aufstiegs, und dann schöpfte man das Wasser. Man ging also hinunter zur Gihonquelle, und mit großen Krügen hat man dort Wasser aus der Quelle geschöpft, ist mit dieser Prozession und Musik und Tanz und Jonglieren wieder den Berg hochgegangen. Und dann heißt es, dort wurde das Wasser in eines der zwei silbernen Becken im Tempel gegossen, die westlich und östlich vom Altar standen. Eine Zeremonie des Wasserschöpfens. Wir reden dann auch noch von Rabbis, die Messer jonglierten und gefüllte Weingläser jonglierten oder rohe Eier. Also das muss sehr spannend gewesen sein. Und dann wird gesagt, wo kommt das alles her? Aus der Bibel, weil da heißt es, ihr sollt mit Freuden schöpfen aus den Quellen der Erlösung. Was ist die Symbolik hinter diesem Fest? Es verbindet den Anfang der Welt, das Paradies, die Quelle des Lebens, mit dem Ausblick auf die Ende, auf das Ende der Welt, wo die Quellen des Lebens neu fließen und sprießen werden. Im Buch Hesekiel wird beschrieben, wie aus der Mitte des Tempels ein Wasserstrom hervorquillt, der das ewige Leben bringt. Und das ganze Land wird heil durch dieses Wasser, was im Tempel aus der Quelle hervorsprießt. Das ist der Hintergrund dieser Geschichte. Und jetzt kann man sich vorstellen, wie Jesus an diesem Tag, mitten während dieser Zeremonie, als die jonglierenden Rabbis und die musizierenden Leviten und die Priester mit den Wasserkrügen den Berg hinaufkamen und das Wasser im Tempel ausgossen, an diesem Tag stellt sich Jesus hinein in den Tempel und sagt diese Worte: Wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Was bedeutet das? Jesus sagt, jetzt ist diese Zeit des Heils gekommen, auf die eure Feier hinweist, jedes Jahr. Jedes Jahr neu feiert ihr diese Zeremonie des Wasserschöpfens, um zu sagen, es kommt der Tag, wo hier eine Quelle des Lebens entspringen wird, die das ewige Leben bringt. Und Jesus sagt, dieser Tag ist heute gekommen, weil der Messias, der Geber des Lebens, selbst in die Welt gekommen ist und weil er jetzt vor euch steht. Sein Angebot, kommt und trinkt, ist das Angebot, dass wir persönlich einsteigen in diese Geschichte Gottes mit der Welt. In diese Geschichte, in der er die Welt erneuern will durch seine Quelle des Lebens. Wir haben das an diesem Wochenende immer wieder gesehen, wie die Feste Israels auf verschiedenen Ebenen funktionieren. Es gibt einmal so die Weltgeschichte, Schöpfung der Welt, Vollendung der Welt. Darin eingebettet die Geschichte Israels. Hier ist es die Wüstenwanderung von der Wüste ins gelobte Land. Und dann gibt es eine dritte Ebene, und das ist unser persönliches Leben. Dass wir uns mit hineinstellen in diese beiden großen Rahmengeschichten und sagen, das, was Gott mit der Welt tut, das kann er auch in meinem Leben tun. Er kann mich aus der Wüstenzeit meines Lebens in das gelobte Land führen, wo Milch und Honig und Quellen des Lebens fließen. Er kann mich mitnehmen auf dem Weg in das Paradies, in seine neue Welt. Und das ist die Einladung, die Jesus hier ausspricht. Wenn ihr zu mir kommt und bei mir trinkt, dann werdet ihr etwas von diesem neuen Leben schon jetzt erfahren. Es wird euer Leben verwandeln. Es wird in euch neues Leben hervorbringen, wie eine Quelle, die neu sprießt. Das ist die Einladung Jesu, zu ihm zu kommen mit dem Durst unseres Lebens. Und es ist auch die Einladung, die wir aussprechen, immer wenn wir Abendmahl feiern. Wo wir sagen, das ist der Kelch des Heils für dich. Komm und trink, komm und iss, sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Ganz am Ende der Bibel, wo vom neuen Himmel und von der neuen Erde die Rede ist, da heißt es, Gottes Geist und die Gemeinde, sie rufen gemeinsam, komm. Und jeder, der es hört, soll kommen. Und jeden, der dürstet, der komme herzu und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist die Einladung von Jesus. Das ist die Einladung, die wir gleich feiern, wenn wir zum Mahl einladen. Ich hoffe, ich habe euch Lust gemacht, euren Durst zu stillen bei Jesus. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.